Liebe Gemeinde, ich freue mich riesig, endlich mal wieder in Bamberg zu predigen. Und der Paul hat es schon gesagt, ich war eine Woche weg auf einem Alpencross mit Rennrad und 5 Freunden, quasi wie die 5 Freunde, die berühmten, oder die 5 Geschwister. Wir sind mit den Rennrädern über die Alpen gefahren und immer wenn man einen Pass runter war, hat man den nächsten gesucht, den man dann wieder raufgefahren ist. Und so ging das jeden Tag rauf und runter, so ein bisschen wie das Leben, nur hat beides Spaß gemacht, das Quälen als auch die Abfahrt. Eine Leidenschaft, die ich habe und wo ich mich immer freue, wenn das mal wieder klappt. Ich würde euch gern fragen zu Beginn, was sind denn so eurer Meinung nach, und ihr dürft reinrufen, so die schönsten Dinge auf dieser Welt, die euch Freude bereiten oder auch einfach mal nur Spaß machen? Was gibt's da?
Natur.
Natur, habe ich mir auch gedacht. Dann kamen die Zecken. Was gibt's noch?
Ausschlafen.
Habe ich mir auch gedacht, aber wenn man zu lange schläft, dann ist man den ganzen Tag hinüber. Was gibt's noch?
Bitte.
Freiheit aussuchen zu können, was ich gerade mache, habe ich mir auch gedacht, aber dann war ich ratlos davor gestanden und bei 25 verschiedenen Toilettenpapieren weiß ich auch nicht mehr, welches ich nehmen soll. Frieda.
Ein gutes Essen.
Ein gutes Essen, das kenne ich zur Genüge. Und ich sage euch, das hat mir nicht geholfen, die Berge raufzukommen. Runter war es sehr gut, super. Ja, was haben wir noch? Singen und Musik machen. Das stimmt. Und was mir jetzt auf der Zunge liegt, darf ich ja gar nicht laut sagen. Na, also, wir verstehen uns. Sag mal, ist es denn so, dass alles, was toll ist und Freude macht, immer auch so eine zweite Seite hat? Ihr merkt schon, ja, also bei manchen Sachen, die ihr aufgezählt habt, da ist es schon sehr schwierig, so eine zweite Seite zu finden. Aber Churchill wird nachgesagt, dass er wohl mal gemeint hatte, no sports oder Sport ist Mord. Kinder kriegen auch so eine der größten Dinge, die man vielleicht erleben darf auf dieser Welt. Manche von euch kennen noch so diese Werbung, wo es dann hieß, meine Altersvorsorge, und das Kind spuckt einem den Brei so quasi direkt frontal entgegen. Ja, Kinder können auch manchmal so eine schwierige Sache. Wenn man in Kinder mehr das reinlegt, was man selbst gern würde, was man sich für sich gewünscht hätte, dann kann das auch so eine ganz spannungsvolle Kiste werden. Essen, auf jeden Fall, ich hätte das auch genannt, ich liebe es. Wir können Materielles aufzählen, wir können Liebe aufzählen, wir können Freundschaft aufzählen. Und doch glaube ich, dass wir wissen, dass alle diese Dinge nicht in sich das Positive sind, sondern dass man sie positiv gebrauchen kann. Das beste Essen kann wunderbar sein. Zu viel bestes Essen, naja, wir wissen, wie das ist. Fühlt sich eine Zeit lang gut an und wenn man dann aufsteht oder so oder versucht, die Hose wieder zuzumachen, dann wird es schwierig. Hat also alles, was gut ist, seinen Preis? Und sind wir nicht dennoch bereit, ihn meistens zu zahlen und auch diesen Weg zu gehen? Ich möchte mit euch über ein Wort sprechen, über ein Thema, das die Bibel gar nicht so hoch und so rosig und in den schönsten Tönen beschreibt. Im Gegenteil, sie ist unglaublich offen und spricht fast schon überall, fast schon Warnungen aus, Gefahren. Und glaube ich, jeder von uns weiß, wenn wir darüber sprechen, oh, das ist gar keine so leichte Sache. Und trotzdem, und da würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen in Vorschuss gehen, glaube ich alle, dass wir das wollen. Das Thema, um das es heute geht, sind die Fußstapfen Jesu oder auch Nachfolge. Wir könnten es Jüngerschaft nennen, aber alles hat nur eine Sache zum Ziel, Jesus zu folgen. Wenn ich an die Fußspuren denke, die Jesus hinterlassen hat, dann kommt es mir manchmal vor, als hätte er ungefähr so eine große Schuhgröße gehabt. Und allein in seine Fußstapfen passe ich mehrfach rein, viel zu oft. Wenn ich an Nachfolge denke, wird mir bewusst, was er eigentlich wirklich gemacht hat, welchen Preis er bereit war zu zahlen. Und wenn ich dann ehrlich zu mir bin und mir die Frage stelle, bist du auch bereit, diesen Weg zu gehen oder das, was eben notwendig ist, dann merke ich spätestens auch dieses Wort, diese Nachfolge oder den Fußspuren Jesus zu folgen, ist keine leichte Sache. Im 1. Petrus, 2. Kapitel, im 21. Vers heißt es, denn hierzu seid ihr berufen worden. Wir sind berufen. Wir fühlen uns berufen. Und dann heißt es aber gleich schon, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Spannend. Er hat uns ein Beispiel hinterlassen. Etwas, woran wir uns orientieren können. Etwas, dem wir folgen. Aber davor heißt es schon gelitten. Er hat gelitten. Für uns. Und wenn man den Kontext anschaut, da geht es um die Haussklaven. Und da wird ganz hochgehalten, dass nicht nur diejenigen sich rühmen sollen und auch dieses Dienen leben sollen, die einen tollen Herrn haben, sondern auch diejenigen, die einen Herrn haben und nicht so glücklich damit sind. Ich muss sagen, ich habe den besten Arbeitgeber, wenn ich jetzt mal nicht Vereinigung nehme, sondern gleich nach oben gehe. Den besten Herrn. Aber ich bin überzeugt, den haben wir alle, egal ob wir Prediger sind oder ob wir arbeiten oder ob wir was ganz anderes sind. Diesen direkten Zugang, den haben wir alle. Da steht kein Pastor mehr dazwischen, den habt ihr alle, jeden Morgen. Und wenn wir uns überlegen, diesen Fußspuren Jesus zu folgen, dann sagt er uns ganz deutlich, wie er begonnen hat. Mit Gebet, mit einer morgendlichen Zeit mit Gott, diese Verbindung zu suchen, aus dieser Stärke zu leben. Bevor das ganze Tagwerk kommt, erstmal meine Kraft suchen. Interessant, meine Kraft, die nicht nur in mir liegt, sondern die Kraft, die ich bekomme von Gott. Einen zweiten Nachfolgetext möchte ich gern mit euch lesen. Er steht in Lukas 21. Und auch hier haben wir im Kontext Dinge, die uns eigentlich so wach werden lassen sollten. Es geht um Endzeit, aber bestimmt auch die Apostelzeit. Ganz konkret an die Jünger gerichtet. Aber ich glaube, es ist heute nicht anders wie damals. Und in Lukas 21 lese ich die Verse 12 bis 19. Lukas 21, 12 bis 19. Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen, und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Ihr Lieben, das ist kein leichter Text. Und wenn ich mir vorstellen würde, das wäre eine Marketingstrategie, wer würde dieses Produkt kaufen wollen? Wer will denn gehasst werden? Wer will denn verraten werden von den engsten Bezugspersonen, die wir haben? Eltern, Brüder, Verwandte, Freunde. Wer will denn, dass man Hand an uns legt, was nichts anderes heißt, als uns die Freiheit zu berauben? Wer will denn verfolgt werden? Wieso sind wir Nachfolger? Wieso wollen wir in den Fußstapfen Jesu wandeln, wenn er uns ganz deutlich sagt, das wird keine leichte Reise, kein leichter Weg? ganz spannend ist, dass all diese Dinge, die hier genannt werden, immer ergänzt werden mit einem Zusatz: um meines Namens willen. Es ist also nicht so sehr der Fall, dass wir meinten, alles, was uns widerfährt, dass das immer gleich eingeordnet werden könnte. Ich glaube, manchmal, wenn ich mich daneben benehme, dann leide ich auch, aber nicht, weil ich irgendwie jetzt gerade Jesus nachfolge, sondern weil ich mich daneben benommen habe. Ganz klar. Leiden oder auch, dass man erlebt, Bedrängnisse erlebt, sind nicht immer automatisch gleich auch in einem geistlichen Bezugsrahmen gestellt. Man muss sich schon fragen, ist das gerade der Fall, weil ich meinem Glauben treu bin? Oder vielleicht, weil ich der größte Dickschädel bin? Und das hat mich mal mein Nachbar genannt, deswegen darf ich dieses Wort gebrauchen. Und ich habe ihn immer noch. Als Kind mit kleinerem Körper und genauso großem Kopf sieht es natürlich entsprechend lustiger aus. Aber dann heißt es hier, hier werden nicht nur die schweren Dinge genannt, Hand an uns legen, verfolgen, übrigens auch den Synagogen überantwortet werden. Heute wird es entsprechend den Kirchen überantwortet werden, Menschen, die versuchen, einen in ein Schema zu pressen und dir genau vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Ich glaube, auch wir stehen in der Gefahr, manchmal so ein Stück weit übergriffig zu sein. Oder den Gefängnissen, Könige, Statthalter, uns fällt gleich Paulus ein, verraten, töten, gehasst. Natürlich, da kommt Stephanus. Aber es gibt hier nicht nur die eine Seite. Was ich mir mal mit grün markiert habe, während das alles andere natürlich gerade rot war, da heißt es, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen, noch widersprechen können. Gott sagt also nicht nur, es wird kein leichter Weg und jetzt schau zu und probier dich mal aus. Ess vielleicht noch mal gut und mach noch ein bisschen Fitnessübungen, dann wird es schon passen. Er sagt, nein, es liegt gar nicht an uns. Er will uns Mund und Weisheit geben. Er will uns sprechen lassen, wo kein Wort dieser Welt etwas verändern könnte. Und darum bete ich immer, wenn ich predige, denn ich weiß, meine Worte können nichts verändern. Es sei denn, ihr erlebt Gott da drin und ihr spürt, dass er euch dort abholt, wo ihr euch befindet. Dass das, wovon die Bibel spricht, in euer Leben spricht und ganz praktisch zu gebrauchen ist. Er will uns Weisheit geben, da all unsere Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Und ich finde das ganz spannend, wenn ich jetzt mal ein bisschen weiterblätter. Ich meine, Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben. Dann lese ich in Apostelgeschichte 6, Vers 10 bei Stephanus folgendes Zitat: Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Freunde, was hier Phase ist, ist ganz einfach. Gott verspricht uns nicht etwas, was er nicht halten könnte. Gott macht nirgendwo eine Verheißung, bei der er nicht in der Lage wäre, für dieses Eintreffen auch gerade zu stehen. Das sind nicht wir. Es ist noch nicht einmal mein Glaube, der vielleicht größer oder kleiner ist, der hier Ausschlag gibt. Gott will mich ausstatten mit allem, was ich brauche. Auf der anderen Seite haben wir noch in Vers 18 einen weiteren Vers, der uns eigentlich sehr viel Mut zusprechen sollte. Da heißt es bei mir, und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Wie kann denn das gemeint sein, wenn davor doch ganz deutlich von Hassen, Töten und Verraten die Rede ist? Wenn ich in Lukas ein paar Kapitel voranblättere, Lukas 12, Vers 4, da heißt es bei mir, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Und in Vers 7, da kommt auch das Zitat mit den Haaren, aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Wir sind viel mehr wert als viele Sperlinge. Ich glaube, keiner von uns weiß, wie viele Haare er hat. Bei mir werden es auch immer weniger. Aber eine Strichliste führe ich auch nicht. Ich glaube, was Gott damit ausdrücken möchte, ist, dass er uns noch besser kennt, als wir es uns selber. Ihm geht es auch nicht um eine Zahl, sondern dass er uns durch und durch, quasi von den Fußzehenspitzen bis in die Haarspitzen kennt. Er weiß um uns und alles, was wir brauchen. In ihm liegen wir geborgen, ob wir das wissen und daran glauben oder nicht. Er kennt jedes Haar. Und nicht ein Haar von uns soll verloren gehen. Seine Perspektive für uns ist eine andere, ist eine verheißungsvolle, ist eine, bei dem uns nicht die Haare ausfallen, sondern bei dem sie bleibend in voller Pracht, so wie bei Irina, ja, in voller Pracht sind. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Dieser letzte Vers, der will uns Mut zusprechen. Die Frage ist also, hat Jesus das nur zu den Aposteln gesagt? Naja, klar, wir wussten, in welche Zeit dann kommt. Jesus stirbt, die Apostel erleben ihn nochmal, Jesus steht auf. Sie werden gestärkt in ihrem Glauben. Nur aus diesem Grund gibt es Christentum, denn ansonsten wäre das die größte Enttäuschung. Und ganz ehrlich, ich würde keinen Fuß mehr vor die Tür setzen, wenn ich mit dieser Enttäuschung nur des Gekreuzigten dastehen würde. Wir brauchen die Auferstehung und sie gehen los und sie erleben den jüdischen Krieg, Verfolgung, Nero, Kaiser. Das Kolosseum, unmenschliche Schauspiele. Ist das nur für diese Zeit oder gilt das auch heute? Ich glaube, wir müssen nicht einmal nur nach Ägypten schauen, wo Menschen aufgrund ihres Glaubens erleben, dass Leute vor dieser Kirche eine Bombe platzieren. Wo Leute aufgrund ihres Glaubens einfach nur verfolgt werden. Vor ein paar Wochen hatten wir eine Predigertagung, da sprach Joseph Kidder zu uns. Er selbst ist in Ninive geboren. Und er hat von seiner Bekehrungsgeschichte erzählt und davon, dass als er sich zu diesem christlichen Glaube bekannte, er in seiner Familie gehalten wurde und halb totgeschlagen wurde. Und danach rausgeworfen, auf die Straße. Der hat das überlebt. Mittlerweile ist auch sein Bruder Pastor. Er selbst lebt in Amerika und er hat so viel verändert, wie wenige Menschen, denen ich schon mal begegnet bin. Ich glaube, all das gilt potenziell auch heute. Aber auch er konnte erleben, dass Gott ihm Weisheit gegeben hat, Worte in den Mund gelegt hat, die Veränderung gebracht haben für die Menschen, für euch, in unserer Zeit, nicht irgendwann einmal. Und auch er weiß sich, und da bin ich mir ganz sicher, mit all seinen noch vorhandenen Haaren in Gott bewahrt. Wenn ich selber über Nachfolge nachdenke, dann fallen mir ganz andere Dinge ein. Dinge, die ganz praktisch sind und ganz einfach. Beim Rennrad ist es so, wenn einer vorne fährt, dann fahren die anderen direkt hinter ihm. Es sei denn, der Wind kommt von der Seite. Aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt Gegenwind, wir fahren so 40 km/h. Dann fährt man genau hinter ihm, weil man 30% spart der Kraft. Allein dadurch, dass der vorne den Wind wegnimmt. Wenn ich an Skitouren denke, ein weiteres Hobby von mir, dann muss der Vordere erstmal den Schnee durchpflügen. Der sinkt immer so ein Stück weit ein und das ist richtig anstrengend. Ja, und der trägt auch noch das Seil, mit dem man hinterhergeht, damit man, wenn man eine Gletscherspalte nicht sieht und man reinfällt, man an diesem Seil gesichert ist. Auch hier hat derjenige, der vorgeht, unglaublich viel Verantwortung zu tragen und der spurt. Und dahinter, da kann man dann in diesen Spuren eigentlich ganz gut hinterhergleiten. Und selbst wenn ich an Wanderungen denke, und da denke ich genau an eine, die Tina, mir und noch einer Freundin in Kirgisien geschehen sind, haben wir gemerkt, wir wussten den Weg nicht. Und während Tina und ich so zusammengeblieben sind, hat unsere Freundin ist in eine ganz andere Richtung gegangen und irgendwann kam sie nicht mehr zurück. Und wir dachten, naja, wenn sie hinter diesen Berg gegangen ist, dann gehen wir einfach außen rum und wir treffen uns auf der anderen Seite. Also da auch wäre es ganz gut gewesen, jemand geht vor und andere folgen ihm nach und nicht, man geht verschiedene Wege. Was dabei rausgekommen ist, ist, dass wir uns Stunden später erst wieder getroffen hatten und sie war völlig dehydriert und ist mitsamt Klamotten, Gepäck und Kamera ins Wasser gesprungen. Und wir mussten da so ein bisschen helfen, dass da nichts Schlimmeres passiert. Nachfolge ist gut, wenn wir jemanden haben, der vorgeht. Nicht nur beim Rennradfahren, nicht nur bei Skitouren, nicht nur beim Wandern. Das gilt auch für unser ganzes Leben. Aber diese Frage, was bringt mir das? Will ich diesen Glauben überhaupt? Diese Frage wird immer wieder gestellt, auch wenn ältere Geschwister manchmal sagen, das darf man gar nicht fragen. Diese Frage nach, was bringt mir das? Das ist ja so egoistisch. Das ist ja so nur auf dich zentriert. Aber wir sind nicht die Ersten, wenn wir sie doch mal fragen. Und so hat Petrus gesprochen in Markus 10, Vers 28. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen. Er spricht von dem Preis, den Nachfolge auch manchmal haben kann. Und sind dir nachgefolgt, das ist Markus 10, Vers 28. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Das Spannende ist, all diese Dinge, die wir vorher schon genannt hatten, da hatten wir die Eltern, die Brüder, die Verwandten, die verräterischen Handlungen, das überantwortet werden. Alles wird hier aufgegriffen. Und er sagt hier, ihm ist das alles bewusst. Niemand von uns verlässt ohne oder lässt zurück, ohne dass Gott es nicht sehen würde. Gott sieht es. Gott weiß um uns. Aber er sagt hier noch mehr. Keiner von uns hat irgendetwas zurückgelassen, der nicht jetzt in unserer Zeit auch wieder empfängt. Und zwar nicht nur gleichbedeutend, sondern hundertfältig. Ich glaube, das ist das Geheimnis des Glaubens. Wie kann man auf der einen Seite Zehnten geben und trotzdem wissen, ich bekomme zurück, und zwar mehr, als ich gegeben habe? Wie kann man auf der einen Seite am Freitagabend zu einem Sabbatanfang zu uns kommen, gerade im Sommer, wo doch noch die Sonne scheint, und trotzdem darauf vertrauen, mir wird diese Zeit nicht fehlen. Ich weiß, Gott wird mich führen und er hilft mir. Hundertfältig. Hier beginnt unser Glaube. Und der letzte Vers, der sagt etwas, was mir zeigt, wie Jesus das meint. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Bei der Nachfolge und bei dem Reich Gottes scheint es um etwas zu gehen, wo alles umgedreht ist, wo die ganz normalen Dinge auf einmal anders sind, als wir sie kennen. Bei uns ist der Letzte nicht der Erste und der Erste ist nicht der Letzte. Wenn ich ein Rennen mache, dann bin ich derjenige mit der Zeit, mit der ich ankomme. Im Reich Gottes ist das anders. Wenn wir uns daran erinnern, bei unserem ersten Vers haben wir gelesen, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen, obwohl doch davor vom Tod die Rede ist. Und hier werden die Ersten die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Dann wird hier etwas umgedreht, was uns manchmal nicht so bewusst ist. Wir leben in dieser Welt und wir leben meistens wie diese Welt. Dabei sagt er uns, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wieso ist es nicht von dieser Welt? Weil hier die Dinge andersrum gedreht sind. Erst dann, wenn ich nicht mehr der Erste bin, werde ich erleben, was für ein Glück es bedeutet, dienen zu können, ohne das Gefühl zu haben, ich komme zu kurz. Wie schön es ist, geben zu können, ohne das Gefühl zu haben, ich habe jetzt weniger. Wie schön es ist, zuzuhören, ohne das Gefühl zu haben, wer hört mir denn zu? Wie toll es ist, Mitgefühl zu zeigen, ohne dass ich immer nur darauf achten müsste, wer zeigt mir denn Mitgefühl? Ich glaube, bei diesem Reich, um das Jesus um das es Jesus ging, oder bei unserer Nachfolge, da sollen diese Vorzeichen so ein Stück weit lebendig werden. Wenn wir uns also damit beschäftigen, wie kann ich in Jesu Fußstapfen treten, dann geht es nicht darum, sich ans Kreuz nageln zu lassen. Es ist viel einfacher und doch so viel schwerer. So eine Sache mit einem Kreuz, die würde niemandem helfen, es sei denn, wir wären ein Zeugnis für unseren Glauben. Und das haben Märtyrer immer wieder gezeigt. Aber sie würden nicht die Welt erlösen. Aber manchmal können wir durch Zuhören die Welt der Person, der wir gerade zuhören, komplett verändern. Manchmal ist unser Herz, unser Mitgefühl der ausschlaggebende Punkt, wieso eine Person sich verstanden weiß und nicht in ihrer Verzweiflung Dinge tut, bei denen wir am Ende gar nicht mehr helfen können. Manchmal können wir mit unserem Mund Worte reden, die wirklich Frieden stiften, Trost, Ermutigung geben, aber auch Ermahnung, damit Menschen nicht in die Irre gehen, sehenden Auges, und wir tun nichts dagegen. Unsere Hände können helfen und heilen. Unsere Hände können auch schlagen. Wir entscheiden, was wir damit tun. Und unsere Füße können wir gebrauchen, um unseren Wegen nachzugehen oder um Jesus nachzufolgen. Ich möchte zum Schluss einen Vers aus Matthäus 16, Vers 24 lesen. Da heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Auch hier haben wir wieder mal dieses rumgedrehte Verhältnis. Leben verlieren und ich werde es gewinnen, Leben gewinnen, festhalten, klammern. Ich habe doch noch nur, jetzt bin ich 32, nehme mal an, vielleicht noch, ja, ist gar nicht so viel, 28 Jahre, die Spaß machen, danach wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. In diesen 28 Jahren muss ich alles erreichen, was ich mir irgendwann mal vorgenommen habe. Ist es so? Und werde ich dadurch Leben gewinnen? Dieser Text sagt, wenn ich Leben verschwende, wenn ich es hingebe, wenn ich Liebe verschwende, werde ich Liebe bekommen. Wenn ich Leben verschwende, wenn ich es hingebe, für Menschen einsetze, werde ich Leben erhalten. Ganz anders, als wir das sonst kennen. Jesus kommt wieder. Das steht fest. Wie wir unseren Lebensweg begehen, bis er wiederkommt, entscheiden wir jeden Tag aufs Neue. Adventist sein heißt nicht warten und Däumchen drehen, sondern etwas tun. Nicht zu unserer Gerechtigkeit, das haben wir heute gelernt, sondern weil wir daran glauben. Jesus kommt wieder. Das will nicht nur gewusst oder verstanden werden, das möchte vor allen Dingen gelebt werden. Wenn ich also nochmal darauf zurückkomme, auf Rennrad, Skitour und Wandern, dann hoffe ich, dass wir so nah hinter Jesus gehen, dass es uns ein Stück weit leichter fällt, wie beim schnellen Radfahren. Er nimmt uns manchmal die Stürme, er bewahrt uns. Und er sagt, wenn die Stürme kommen und die Wellen über uns hereinbrechen, dann ist es gut, wenn wir auf einem guten Fundament stehen. Und dieses Fundament ist nur Christus, ein anderes ist uns nicht gegeben. Wenn ich an das Skitourengehen denke, dann lasse ich ihn vorlaufen, gar keine Frage. Und dieses Seil, das mich mit ihm verbindet, das weiß ich, das ist meine Rettung, wenn ich falle. In meiner Nachfolge will ich wissen, dass ich dieses Rettungsseil habe, dass er mich hält, mich trägt. Und dieses Seil ist nur dann richtig gut, wenn ich mal gerade baume. Ansonsten stört es eigentlich eher. Deswegen lasst uns eng verknüpft sein mit Jesus. Und wenn ich daran denke, dass ich beim Wandern auch besser jemandem nachfolge, dann hat das zwei Aspekte. Das eine ist, ich gehe nicht in die Irre. Und das zweite ist, wenn wir alle diesem einen nachfolgen, dann treffen wir uns auch auf diesem Weg. Egal von welcher Richtung wir kommen, dann bringt uns das zusammen. Und wir sind alle so unterschiedlich. Da Das ist uns allen sehr bewusst. Aber meistens sprechen wir nur über die Unterschiede und nicht über den, der uns eint. Deswegen lasst uns ihm nachfolgen, nicht verschiedene Wege einschlagen, sondern gemeinsam ihm entgegengehen, der kommt, um uns zu sich zu holen und das Leben zu geben, bei dem kein Haar verloren geht. Ich wünsche uns dabei gottesreichen Segen und dass wir immer wieder erleben können, egal wie groß die Fußspuren sind, dieser Weg lohnt sich, jetzt schon, egal was es kostet. Und am allerbesten, lasst uns Freud und Leid gemeinsam tragen, denn dann ist jeder Weg auch gangbar, selbst für die Schwächsten und für die Langsamsten. Dabei segne uns unser Gott. Amen.